ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wie beeinflusst unser Bindegewebe unsere Gesundheit? Darum geht es heute Vormittag. Und ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Robert Schleip. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch, denn Sie sind einer der weltweit führenden Faszienforscher. Wenn jetzt jemand von diesem Begriff Faszie noch so gar nichts gehört hat, wie würden Sie es erklären?
Ja, das hat man eigentlich als Bindegewebe die ganze Zeit korrekt bezeichnet. Und das ist also das Kollagene umhüllende Bindegewebe um die Muskeln drumherum, aber auch in den Muskeln drin und tut unsere Beweglichkeit und unsere Gesundheit mehr beeinflussen, als man früher für möglich gehalten hat.
Das heißt, in der Forschung hat sich unglaublich viel getan. Wenn wir die Faszien jetzt verorten sollen, wo haben wir die im Körper? Auch bis zu den Fingerspitzen?
Ja, die sind überall. Das verbindende Gewebe, das macht so ungefähr 15% vom Volumen aus, aber das hält uns eigentlich zusammen. Also wenn man nur das auflesen würde, dann wären wir ein Haufen auf dem Boden.
Wie können wir uns diesen Haufen vorstellen? Ist das wie so ein Spinnennetzwerk unter der Haut? Wie sieht das aus?
Ja, wenn Sie eine Apfelsine haben, die besteht ja eigentlich auch nur aus Saft und aus ein paar Fasern. Aber was der Apfelsine ihre Form gibt, das sind diese Membranen, Häute. Und da sehen Sie eben Apfelsinen. Die Membrane sind ja relativ dünn. Aber so ähnlich ist es auch mit unserem Körper. Also wir sind eine Apfelsine.
Wir sind Apfelsine, das nehmen wir schon mal mit heute aus der Sendung. Bei der Apfelsine ist es ja so, da sind diese Fasern überall. Wie tief gehen die Faszien bei uns im Körper?
Die gehen auch in die Organe rein. Also früher hat man mit dem Faszienbegriff nur das Bindegewebe des Bewegungsapparates gehalten. Aber das hängt auch ganz eng mit dem Bindegewebe der inneren Organe zusammen. Also wie elastisch die Lungen sind, das liegt auch an dem Bindegewebe in den Bronchien daran. Also das spielt auch eine große Rolle.
Es geht also wirklich durch den gesamten Körper. Und jetzt gab es vor ein paar Jahren ja einen regelrechten Hype um dieses Thema Faszien. Plötzlich gab es Faszienrollen, wir sollten darauf trainieren. War das nur ein Hype?
Es war berechtigt. Es war ein Hype, weil die Fitnessindustrie draufgesprungen ist. Und die wollen gerne ein Thema aufbauschen, dass es völlig neu ist und das Maximale auch kommerziell rausholen. Das hat Nachteile gehabt, hat uns aber genützt. Also seitdem ist es allgemein angekommen, dass unsere Gesundheit auch von diesem kollagenen, faserigen Bindegewebe beeinflusst wird, wo man früher gemeint hat, das sei so wichtig wie eine Verpackung. Die kann man wegnehmen und da versteht man den Inhalt trotzdem noch. Und das war eben ein großer Fehler, wie man jetzt erst in den letzten Jahren in der Forschung verstanden hat.
Also da hat sich dann einiges geändert. Sie sind ja schon ganz lange an diesem Thema. Sie sind sowohl an der Technischen Universität in München, auch an der Uni in Ulm. Und Sie sind nicht erst vor ein paar Jahren auf die Faszien gestoßen. Wann sind die Ihnen das allererste Mal begegnet? Wissen Sie das noch?
Mit jungen Jahren habe ich meine Ausbildung am Rolf-Institut in Boulder, Colorado gemacht, in der Rolfing-Manipulation, eine tiefe Bindegewebsbehandlung. Und da hatte ich das Glück, einer der ersten Rolfer hier in Europa zu werden. Und das hat mich sehr begeistert. Und da war das Erklärungsmodell eben auch schon so, dass man sagte, es ist das Bindegewebe und nicht die Muskeln in erster Linie. Okay. Und das hat mich dann fasziniert. Und später wollte ich dann mehr wissen und bin in die Forschung eingestiegen.
Und Sie sitzen jetzt gerade ganz entspannt da. Ich stelle nur fest, mit Ihrer Hand streichen Sie sich gerade über das Bein. Trainieren Sie schon nebenbei?
Nee, das war mir gar nicht aufgefallen. Im Wesentlichen, weil mich das Thema immer noch sehr, sehr begeistert. Also es gibt keine Körperstelle, wo nicht das Bindegewebe präsent ist.
Kommen wir auch gleich drauf noch zu sprechen. Worunter würden wir denn Faszien jetzt fassen? Sind die ein Organ?
Ja, wir haben es jetzt vor 2 Jahren als ein Sinnesorgan sogar definiert und vorgeschlagen. Da hat ein deutscher Forscher, Professor Martin Grunwald, die Haut als Sinnesorgan vorgeschlagen, weil er gezeigt hat, dass die Haut 100 Millionen Nervenrezeptoren hat, die ganz komplex im Gehirn auch repräsentiert sind. Und da haben wir uns mit ihm zusammengetan und haben dasselbe für das körperweite faserige Bindegewebe, das Fasziennetzwerk, gemacht. Und haben gezeigt, das ist unser reichhaltigstes Sinnesorgan mit 250 Nervenendigungen. Also man kann wirklich sagen, es ist ein Organ und es ist sogar auch ein Sinnesorgan, um unseren Körper wahrzunehmen.
Gut gedehnt ist halb trainiert, so heißt es in Sportlerkreisen. Professor Robert Schleib ist bei uns. Lässt sich das für das Fasziengewebe auch behaupten?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben sogar den Spruch geprägt, wer sich nicht bewegt, der verklebt.
Ja.
Und das ist wirklich auch gezeigt worden jetzt. Das nebeneinander liegende Faszienmembrane, die normalerweise frei gleiten, verschieblich sind, dass die dann adherenter, also verbackener miteinander verbunden werden, wenn man sie nicht ausreichend, also einmal die Woche einen Purzelbaum machen, sich regeln, dehnen, damit man nicht verklebt.
Reicht denn einmal die Woche Purzelbaum? Das klingt jetzt so easy.
Um denselben Level zu halten, und wenn Sie nicht Spitzensportler sind, reicht es vermutlich. Okay. Also wenn Sie einmal die Woche einen Purzelbaum machen, dann können Sie das wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch.
Und das reicht auch, damit dieses Bindegewebe gar nicht erst verklebt?
Dann würden die Rückenfaszien, bestimmte Faszien, die würden dann verhindern, dass sie verkleben. Aber für andere Faszien reicht der Purzelbaum nicht.
Also das heißt, was wäre so die beste Bewegung, um das geschmeidig zu halten?
Mit Kindern spielen, auf dem Boden, im Garten, in den Bäumen. Das wäre eigentlich das Beste. Dann bräuchten wir keine ritualisierte Ausgleichsgymnastik. Aber wer das nicht hat, für den ist zum Beispiel Yoga wunderbar. Also das jetzt verwestlichte Yoga. Da hat man eigentlich vom Purzelbaum bis zur Kerze, bis zu den gespreizten Beinen, eigentlich die ganzen Körperpositionen mit drin, die uns leider im Alltag fehlen.
Ja, also Bewegung ist da ganz wichtig. Jetzt sprechen Sie da von zwei unterschiedlichen Typen. Sie haben nämlich einen Typ Elfer ausgemacht und einen Typ Wikinger. Was unterscheidet die voneinander?
Ja, die haben wir nicht ausgemacht, aber wir haben die jetzt mal detaillierter dargestellt in dem neuen Buch, was ich zusammen mit Heike Oellrich und Miriam Wessels gerade publiziert habe. Das stimmt. Also es gibt Menschen, die von Geburt an überbeweglich sind. Also die können ihre Zunge bis zur Nase hochziehen. Die haben meistens längere Ohrläppchen. Das sieht man schon da dran. Die können den Ellbogen überstrecken. Also da gibt's solche Tests. Und die sind eher double jointed, würde der Amerikaner sagen. Also die sind eher beweglichkeitsbegabt. Und das bleibt denen lebenslang meistens erhalten. Das müssen die nicht groß trainieren. Und da gibt's wieder Leute eher wie mich, die haben wir Wikinger genannt, weil wir eher zu der Wikinger-Pathologie im Alter neigen. Das ist diese Handtellerkontraktur, die Dupuytren-Kontraktur, sagt der Mediziner, oder Wikingerhand, sagt man.
Wie kann ich das feststellen? Was muss ich da auf der Hand
untersuchen? Bei uns jeder fünfte Mann über 60 hat so kleine Knötchen im Handteller, und dann sind die Finger gebogen, selbst wenn man schläft. Und das ist nicht eine Verkürzung von den Muskeln, das ist also nicht die Geldgier, die man da noch nachts im Schlaf hat, sondern das ist eine reine Faszienkontrakturversteifung. Und das ist genetisch mit angelegt, die Tendenz, das zu entwickeln.
Jetzt haben Sie gesagt ab 60, aber wie kann ich vorher feststellen, welcher Typ ich dann bin?
Ja, da würde man nicht die Hand nehmen, da würde man solche Beweglichkeitstests machen. Zum Beispiel, ob ich den Daumen so weit runterbiegen kann, dass er den Unterarm selber hier, Sie kommen bis auf 2 Zentimeter ran.
Naja, Sie können das später mal nachgucken bei uns im Videopodcast, aber das ist schon noch, Sie sind jetzt sehr diplomatisch, ich würde sagen, das sind eher noch locker 5 Zentimeter.
Ja, bei mir sind es 6 bis 7 und da bin ich in der Wikinger-Skala noch ein bisschen weiter weg. Das andere wäre, dass man den kleinen Finger versucht extendieren, wie würde man sagen.
Also weg von der Hand.
Ja, da weg von der Hand. Und wenn man da einen 90-Grad-Winkel hinkriegt, egal in welcher Richtung, also in der Streckrichtung, im Verhältnis zum Handteller, dann ist man eher eine Elfe. Und ich bin da ganz klar. Da hätten Sie Elfentalent bei diesem einen Test.
Also mein Daumen ist Wikinger und der
Und da kommt drauf an. Also da gibt es 9 solche Tests. Und wenn man eben bei mehr als 4 eine deutliche Beweglichkeit hat, dann würde man sagen, vermutlich sind sie eine Elfe. Und dann gibt es noch zusätzliche Fragen dazu.
Also es gibt den Typ Elfe und den Typ Wikinger. Worin besteht die Unterscheidung beim Bindegewebe ganz grob?
Ja, die meisten sind ja irgendwo dazwischen, nicht wirklich an einem Extrem, aber man kann eben rausfinden, bin ich mehr an dem einen Extrem von jemand, der konstitutionell, also von Geburt an, eher bewegungsbegabt ist, aber dann stabilitätsbenachteiligt ist, oder bin ich am anderen Ende, also wo ich eher zu Festigkeit neige und viel tun muss, damit ich nicht unbeweglich werde.
Und da kommen schon die ersten Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Heilbronn, hat uns zum Beispiel Dr. Roland Honecke geschrieben, und der sagt dann, Sind denn Elfen dann Bindegewebsschwächlinge?
Das würde ich nicht so sagen, außer man will das durch eine nachteilhafte Brille sehen. Jawohl, das Bindegewebe ist schwächer, also die müssen dann auch mehr tun, um nicht Bindegewebsschwäche, zum Beispiel in Unterbeinen, von den Venengesundheit her zu entwickeln. Aber in der Geburt will man ein dehnbares, nicht so hartes Bindegewebe haben. Also da produziert der Körper selber ein Hormon, das Relaxin, was nicht die Muskeln, sondern das Bindegewebe weicher macht, weil es für die Geburt förderlich ist. Also da würde ich gerne, wenn ich geboren werde, eine Schwächlingsmutter haben wollen.
Wobei, was ich da glaube ich raushöre, dass die Elfen dann auch eher zur Zellulite neigen, oder? Was versuchen Sie da vorsichtig zu umschreiben?
Also es gibt nichts Gutes, was nicht irgendwo auch Nachteile hat. Und das ist eben gut zu wissen.
Lässt sich das denn auch wirklich stärken und trainieren? Also gerade für die, die Zellulite geplagt sind, wäre das ja auch eine spannende Information.
Ja, doch, da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Also da muss man die Kollagensynthese ankurbeln. Durch federnde, durch sprunghafte Belastungen, das kann man tun.
Und weil Sie Kollagen gerade ansprechen, da kommen nämlich gerade Fragen dazu ins Studio rein. Carmen Müller beispielsweise sagt, können Sie sagen, ob Kollagenpulver etwas nützt für die Faszien zum Aufbau?
Ja, ultimativ ist noch nicht geklärt, aber jetzt zu einer mittleren Evidenz. Es gibt 4 bis 5 gut gemachte Studien, die zeigen, jawohl, zusätzliche Kollagenpulvereinnahme kann beim Aufbau von Bindegewebe, zum Beispiel in der Wundheilung, in vielen Fällen helfen. Also ich tue mir morgens jetzt so einen kleinen Löffel Gelatinepulver ins Müsli.
Hätte das irgendwelche negativen Nebenwirkungen? Muss ich da auch auf etwas achten?
Es ist kein sehr hochwertiges Eiweiß. Also für den Muskelaufbau gibt es bessere Eiweißpräparate. Aber jetzt speziell, um die Wundheilung zu unterstützen. Oder wenn ich eine Elfe bin und darunter leide, dass ich Gleitwirbel habe und das Bindegewebe dann doch zu weich wird, dann würde ich mir überlegen, ob ich Kollagenpeptide oder eben Gelatine zu mir nehme. Gibt's aber nicht vegetarisch. Leider nicht.
Ja, ist ja häufig, glaube ich, aus Rindern, oder?
Ja, das sind also Fleischabfälle. Positiv dran ist, oder möglicherweise positiv, Omas Hühnersuppe. Also wo die Rinderknochen 8 Stunden über Nacht gekocht hat. Und da wusste man, dass das Vorteile hat. Das ist eigentlich dieses schwerlösliche Kollagen, was man dort praktisch, ein Gelatinepräparat.
Hühnersuppe hilft ja eigentlich immer bei allen Beschwerden, oder? In Ihrem Faszien-Code im Buch, da beschreiben Sie ganz, ganz viele unterschiedliche Übungen, weil ich ja auch ganz gezielt drauf eingehen kann. Gibt es denn so eine ultimative Übung, die einfach grundsätzlich gut ist, die Sie vielleicht vormachen könnten, die SWR1-Hörerinnen und Hörer gerade mitmachen können?
Oh ja, das mache ich gerne. Ja.
Zum Beispiel, was haben Sie da?
Also wenn man muss ja mehrmals am Tag mit den Händen zu den Füßen. Mhm. Also ich glaube, dass keiner der Hörer das noch heute nicht gemacht hat, wenn er sich die Socken oder die Schuhe macht. Aber wenn man ein Gewohnheitstier ist, dann setzt man sich hin, um das zu machen. Und da würde ich als erstes sagen, gucken Sie mal, ob Sie im Gang irgend so einen Hocker haben, wo Sie sich immer aus Bequemlichkeit hinsetzen, um die Schuhe auszuziehen oder die Socken zu wechseln. Den bitte 3 Meter weit wegmachen und ab jetzt nur noch im Stehen.
Im Stehen Schuhe binden?
Ja, also das kann man als Storch machen. Also ich stehe jetzt auf einem Bein und hebe das andere Bein an und dann wackele ich schon. Also dann ist das ein Gleichgewichtstest. Okay. Sie können das wunderbar machen.
Also es würde funktionieren. Also,
das würde funktionieren.
Es hat funktioniert bis zu dem Moment, als Sie wunderbar sagten.
Genau, das Bessere wäre nicht der Einbeinstand, sondern dass ich den Hinter zum Himmel strecke. Und vorne runtergehen und mir dann die Schuhe binde. Okay. Und das ist natürlich eine wunderbare Rückseite der Beindehnung. Und dann ist unsere Regel, man darf nicht nach oben kommen, bevor man nicht die Sitzbeine zum Himmel gereckt hat und hier einen Kreis gemacht hat.
Das ist so ein bisschen Hula-Hoop, was Sie jetzt machen.
Ganz genau. Und dann kann man federnd wieder nach oben kommen.
Also,
und da hat man wirklich keine Ausrede. Also jeder von uns, mehrmals am Tag geht man mit den Händen zu den Füßen und das sollte man immer so machen, dass man da gleich die Rückseite dehnt und dann federnd nach oben.
Wir haben gerade schon eine Übung vorgestellt, die einfach hilft, das Gewebe zu dehnen und Bewegung ist einfach ganz effizient. Aber die Frage ist, wie viel weiß die Forschung schon darüber? Wie seriös sind die ganzen Therapien? Denn das Ganze ist ja noch relativ neu, ne?
Das ganze Thema ist eigentlich nicht neu, aber neu ist, dass man jetzt Messmethoden hat, wo man das quantitativ und mit Instrumenten messen kann. Also der Heilpraktiker, der Naturheilkundearzt, die haben das Bindegewebe immer schon wichtig genommen, aber die haben das getastet. Und jetzt hat man eben Instrumente, um das auch genauer zu messen. Und das war, also diese Instrumente stehen uns erst seit ein paar Jahren zur Verfügung. Und das hat jetzt diese Aufbruchstimmung ausgelöst.
Können Sie sagen, an welchem Bereich der Forschung sind wir aktuell?
In den Kinderschuhen. Also das ist wirklich, also wir sind gerade geschlüpft und sind jetzt in der Aufbruchphase. Das ist eine schöne Phase.
Gab es für Sie so einen ganz besonderen Moment? Sie sind ja schon lange in der Forschung, wo Sie sagen, boah, das war so ein Durchbruch für mich persönlich.
Ja, das war 2007 an der Harvard Medical School, der allererste internationale Faszienkongress. Das ist eigentlich selten bei wissenschaftlichen Kongressen, dass da so eine Begeisterung dort war. Also da hat jemand geschrieben, da war eine Stimmung wie in Woodstock. Ich war dort und da war wirklich so ein Wow-Gefühl. Und ganz viele Teams, die dort waren, waren sie nach Hause gegangen und haben gesagt, wir sind nicht blöd, wir tun Faszien als Forschungsschwerpunkt auch bei uns mit an erste Stelle setzen.
Wie vernetzt ist denn da die Forschung weltweit? Das kriegen Sie ja auch wirklich mit. Sie haben ja damals, glaube ich, diesen Kongress sogar mit organisiert.
Ich war doch glücklicher Umstände einer der Organisatoren. Ja, das ist eine sehr wuselige Stimmung. Also das hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit der Chaos-Theorie in den Aufbruchsjahren. Das sind weltweite Teams, die horizontal vernetzt sind. Also es gibt noch wenig Hierarchien. Dadurch gibt es auch Kraut und Rüben. Gell? Und es gibt wenig Regulierungen, was richtig und falsch ist. Das ist eine schöne Aufbruchstimmung.
Ist nur nicht so ganz leicht, sicherlich dann für Betroffene zu gucken, was hilft mir wirklich und was schadet.
Ja, ganz genau. Also da ist man in vielem auch noch nicht so, sondern da gibt es alle möglichen Empfehlungen. Und wir Wissenschaftler versuchen eben in kleinen Schritten nach vorne zu gehen.
Können Sie so ein Beispiel nennen, wo sich die Forschung vielleicht ja auch verrannt hat, wo man in eine falsche Richtung unterwegs war und jetzt korrigieren musste?
Da muss ich überlegen. Ja, nee, fällt mir im Moment gerade nichts ein.
Mhm. Ja. Ich hatte mal gehört, ja, eine ganze Zeit lang waren diese Rollen zum Training wirklich sehr empfohlen. Mhm. Und dann ging man eher einen Schritt zurück und hat gesagt, ah, die Rollen sind zu hart, es braucht dann doch wieder etwas Weicheres. Können Sie das einordnen?
Ja, die Praktiker, die sind, also wir Forscher, ist mir jetzt nichts eingefallen, aber gerade bei den Rollen, das war ja hier in Deutschland ein größerer Hype als in Amerika. Das lag auch an dem Begriff Faszienrollen, die heißen eigentlich Foam Rolling. Mhm. Und wenn man das korrekt übersetzt hätte, dann hätte man Schaumrollen oder Hartschaumrollen. Aber das konnte man natürlich nicht vermarkten. Und dann hat man diese Schaumrollen, hat man dann zu Faszienrollen gemacht. Und da wurde von den Praktikern, da wurde das Goldene vom Himmel versprochen. Und das hat sich nicht gehalten.
Das heißt, das Training bringt nicht so viel? Oder was ist es dann am Ende?
Es bringt ein bisschen was, aber nicht mehr als dieselbe Minutenanzahl von Dehnungen zum Beispiel. Das heißt, man wird kurzfristig danach etwas beweglicher. Das hat sich jetzt gezeigt. Und auch zur Regeneration bei Muskelkater bringt es ähnlich viel, wie wenn ich jetzt statische Dehnungen machen würde.
Das heißt, Sie würden von diesen Rollen eher abraten, höre ich das daraus? Und es geht auch ohne Trainingsgeräte, mich einfach ein bisschen besser dehnen?
Man kann es zur Ergänzung vom Dehnen gehen, weil beim Dehnen kann ich nur die ganze Oberschenkelrückseite dehnen. Wenn da jetzt aber ein, zwei harte Bollen, also verhärtete Stellen sind, dann kann ich mit der Rolle genau da drauf gehen. Also das ist eine wunderbare Ergänzung.
Immer so bis kurz rein in den Schmerz oder was empfehlen Sie da?
Ja, das ist jetzt, da haben wir eine Studie gemacht, dass es sinnvoll sein kann, eine Rollenhärte zu wählen, wo man beim Erstkontakt sagt, au, wow, wow, das ist aber nicht komfortabel und dann binnen einer Minute merkt, die Rolle wird ja weicher.
Wir gewöhnen uns an den Schmerz.
Ja, eben. Also es wäre so eine Resilienzsteigerung.
Es hat sich unglaublich viel getan in den vergangenen Jahren in der Faszienforschung. Einer der weltweit führenden Faszienforscher heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, Professor Robert Schleib. Und es kommen so viele Fragen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern, dass wir uns gerade was vornehmen wollen. Claudia hat geschrieben per Mail ins Studio, Yoga wurde für Faszien eben empfohlen. Gilt das denn auch für Pilates? Was sagen Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also auch beim Pilates tut man Körperpositionen anwenden, die einem im Alltag fehlen. Und man achtet auch darauf, dass man dann nicht in seinen gewohnten Buckel dabei geht, sondern in den Bewegungen eine schöne Körperhaltung auch aufrechterhält. Kann ich nur empfehlen.
Aus Fellbach schreibt uns Sigi, kann ich auch eine fortgeschrittene Arthrose, unter anderem Daumen und Mittelhand, mit Faszientraining bzw. Dehnung positiv beeinflussen?
Positiv beeinflussen, ja. Früher hat man gemeint, es sei eine Gelenkabnutzung. Und jetzt kommt immer mehr die Perspektive dazu, dass die Arthrose begünstigt wird durch einen zu einseitigen Gelenkgebrauch. Also, dass ich mein Hüftgelenk im Alltag nur noch von Sitzen zu Stehen benutze. Aber die ganzen anderen 360 Grad im Schneidersitz nach hinten und nach vorne, die praktiziere ich nicht häufig genug. Und deswegen neigen wir im Hüftgelenk zu mehr Arthrose als zum Beispiel am Ellbogengelenk. Das heißt, wenn man ein bereits mit Arthrose, Gelenkdegeneration gezeichnetes Gelenk wieder im Alltag mehr belastet, dann hilft das sogar. Da hat man jetzt also begonnen umzudenken.
Also mit Daumen und Mittelhand dann einfach auch viel arbeiten. Das ist dann auf jeden Fall eine gute Behandlungsmethode.
Es ist keine Heilung, aber es wird besser.
Das ist doch schon mal gut zu hören. Aus Biebesheim schreibt uns Opitz, ich möchte gerne wissen, ob verklebte Faszien Auswirkungen auf den Blutdruck haben können. Gibt es dazu schon Forschung?
Nee, verklebte nicht, aber regelmäßige Dehnungen, die Faszien weicher machen. Da ist man jetzt draufgekommen, das passiert zum Teil über einen gasförmigen Bodenstoff, das sogenannte Stickoxid, und der macht auch die Arterienwände weicher. Also wer sich regelmäßig im Jahr ein paar hundert Mal dehnt, der hat weniger Arteriosklerose.
Ja.
Und das ist dieselbe Weichmacher-Substanz.
Okay, vielen Dank. Dafür Anruf haben wir auch bekommen.
Hallo, liebes SWR1-Team. Super, ich habe gerade zugehört. Hier ist Annette Müller aus Mauer. Ich habe gerade Probleme mit meiner Rektusdiastase. Das heißt, die vorderen Bauchmuskeln haben sich sehr gedehnt nach der dritten Schwangerschaft. Die ist jetzt allerdings schon 15 Jahre her und mein Physiotherapeut meinte, ja, das hättest du direkt nach der Geburt machen sollen. Haben Sie da auch eine gute Übung? Was kann man da machen? Liebe Grüße von Annette Müller aus Mauer.
Haben Sie eine Übung?
Ja. Die guten Pilates-Übungen sind gut, aber nur, wenn der Spalt nicht mehr als 5 cm ist. Also wenn er weniger als 5 cm ist, dann kann man mit guten Übungen, wo der innerste von den seitlichen Bauchmuskeln aktiviert wird.
Was?
Also das sind diese Plank-Position, also diese Brett, diese Stützübungen, die
lange
man heute
halten.
Macht.
Ja.
Ganz genau.
Und wenn es jetzt mehr als 5 cm wären, was würde dann helfen?
Nur eine Operation, leider. Also das hat leider jetzt die Forschung gezeigt.
Okay, also es gibt dann auch Grenzen, wie weit ich mit Training etwas erreichen
leider,
kann.
Leider, ja.
Sie sagen das jetzt gerade so ganz enttäuscht, aber die Hoffnung, da noch mehr zu finden in der Forschung, wie groß ist die?
10%, also weil da sind die Erfahrungswerte auch so. Es gibt Hunderte, Tausende von Physiotherapeuten, die mit Rektusdiastase arbeiten, aber die haben alle zurückgemeldet, wenn es mehr als 5 cm sind, haben sie es noch nicht geschafft, es zu verbessern.
Als Ursuppe unseres Körpers werden die Faszien bezeichnet, Professor Robert Schleip bei uns. Was ist mit dieser Ursuppe genau gemeint? Es klingt ja lustig irgendwie, ne?
Ja, das ist die sogenannte Grundsubstanz und das Bindegewebe besteht zu 2/3 aus Wasser, hauptsächlich gebundenem Wasser. Und dieses Wasser ist schon ganz wichtig. Also das sollte man vor allen Dingen bewegen. Also die Suppe muss ich bewegen, wenn die lange Zeit steht. Das kann man beim Wandern sehen, wenn irgendwo Wasser seit Wochen in der Natur gestanden ist, dann will man das nicht trinken, egal wie sinnvoll das ist. Also die Suppe muss sich bewegen und wenn man sich bewegt, wenn man auch sich dehnt, dann kommt man in dem schwammartigen Bindegewebe in Päckchen rein, wo die Suppe wirklich länger gestanden ist und wo man das dann schwammartig weiter bewegen kann.
Yoga, Pilates ist wirklich zu empfehlen, haben wir heute Vormittag schon mitgenommen. Ist es denn so, dass sich Faszien immer wieder neu bilden?
Ja, das geht zum Teil sehr, sehr schnell. Ganz langsam geht es in der Achillessehne. Also da gibt es ein paar Fasern, die haben sich seit der Pubertät nicht mehr erneuert. Deswegen heilen die auch so ganz langsam.
Ja, deswegen haben die Leute so ewig lang Probleme mit der Achillessehne.
Aber im intramuskulären Bindegewebe ist es eigentlich nach 6 Monaten das meiste neu.
Welche Rolle spielen Faszien denn bei Operationen?
Ja, ganz wichtig. Also die Wundheilung macht eine Riesenrolle. Deswegen interessieren sich ganz viele Chirurgen jetzt auch dafür. Also nicht nur, wie sie den Schnitt machen, um die Faszien möglichst wenig zu verletzen, sondern auch, wie man danach verhindern kann, dass es solche starken Verklebungen, Vernarbungen gibt.
Ja, für uns ist ja ganz besonders interessant, wie wir dieses Gewebenetzwerk flexibel und geschmeidig halten. Spielt da womöglich die Ernährung auch mit rein?
Ja, die spielt eine große Rolle. Also vor allen Dingen, wenn man viele einfache Zucker zu sich nimmt, das führt dazu, dass das Bindegewebe knuspriger wird. Knusprigkeit, das kennt man von der Küche, bei Croissants, beim Fleisch. Also da erhitzt man das so, dass sich solche großen Glykierungs-Karamellisierungsmoleküle bilden. Und das hat man auch beim Honig, wenn der lange Zeit steht, dann bilden sich diese großen Knuspermoleküle. Die bilden sich auch mit dem Alter. Und wenn man sich jetzt nicht bewegt, dann verknuspert man.
Genau.
Und das wäre nett, wenn meine Achillessehne knusprig ist, wenn die jemand essen würden. Ich will aber, dass meine Achillessehne nicht knusprig wird. Und deswegen müssen wir uns bewegen.
Wie heißt es immer, ich im Alter, ich werde nur knackiger, ne? Aber das Knackige wollen wir in dem
aber
Fall nicht.
Aber wir wollen knusprig. Wir wollen ja ein weiches, elastisches Bindegewebe haben. Kein knuspriges.
Können wir das mit der Ernährung in irgendeiner Form beeinflussen? Welche Ernährung ist da gut? Kollagen haben wir eben schon gehört.
Ja, aber das nur als gelegentliche Ergänzung. Also alles, was als anti-entzündliche Ernährung berechtigterweise empfohlen wird, ist auch faszienfreundlich.
Da höre ich viel Gemüse raus.
Ja, ganz genau.
Aber es gibt jetzt nicht das Fasziengemüse. So weit sind wir noch nicht.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Nee.
Okay. Faszination, Faszie. Der Wortstamm liegt so nah beieinander, Professor Robert Schleip. Sie sind Faszienforscher. Wissen Sie auch, ob die Wörter was miteinander zu tun haben?
Ja, im Lateinischen ist Fascia ein Binden, ein Band, ein Band. Und das ist also das Bindegewebe, was ein Muskel, aber auch den ganzen Körper von außen zusammenhält. Und hinter dem Wort Faszination ist ein Binden von Aufmerksamkeit.
Ach, super.
Und das finde ich gut.
Ja, passt ja wirklich dann auch gut zusammen. Wir wollen uns nochmal Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörern widmen, weil so viel hier reinkommt. Aus Metzingen schreibt uns Günther Hoch zum Beispiel, was halten Sie von der Feldenkrais-Methode? Müssen Sie vielleicht vorneweg kurz erklären, was es ist?
Ja, von Moshe Feldenkrais begründet eine Bewegungsphilosophie, gibt es fast an jeder Volkshochschule, da muss man auch nicht sehr sportlich sein. Und das wurde bisher wenig mit den Faszien in Bezug gebracht. Ich bin aber ausgebildeter Feldenkreislehrer.
Also haben wir gleich den richtigen
diese vierjährige Weiterbildung gemacht. Und ich denke, sind viel mehr die Faszien als sensorisches Nervensystem für die Körperwahrnehmung beteiligt. Also man macht kleine unsportliche Bewegungen und spürt aber achtsam nach, wie fühlt sich das an. Und das, was man da spürt, kommt in erster Linie aus dem körperweiten Bindegewebsnetzwerk. Das hat Moshe Feldenkrais damals noch nicht gewusst.
Also würden Sie aber dafür durchaus empfehlen, auch die Faszien zu trainieren. Rico Schillings schreibt uns, mir hilft eine Bowtech-Anwendung, bei der die Selbstheilung der Faszien getriggert wird. Wie steht denn Professor Schleip zu dieser Behandlungsmethode? Müssen Sie vielleicht auch vorneweg erklären, Bowtech-Methode, was ist das?
Ja, das ist ganz ungewöhnlich. Die kommt aus Australien, ich halte sehr viel davon. Von einem Tim Bowen begründet und das ist eine sehr sanfte manuelle Behandlung, wo man quer meistens zum Faserverlauf geht und das hat eine wunderbar entspannende Wirkung.
Lässt sich daraus der Rückschluss leisten, dass die Australier weiter sind in der Faszienforschung?
Nee, aber vielleicht in der Faszienmanipulation. Also da haben die etwas entwickelt, was wir so bei uns nicht kennen.
Und Faszienmanipulation klingt ja erstmal negativ, ist aber in dem Sinne nicht negativ zu verstehen, ne?
Das heißt mit der Hand und nicht mit irgendwelchen Geräten.
Ja, das muss
also
man
wir haben natürlich die deutsche Bindegewebsmassage, also wir haben auch was Gutes entwickelt.
Dann kommt aus Friedrichshafen eine Frage rein von Peschek. Ich habe seit meiner Krebserkrankung und Bestrahlung immer wieder Probleme mit Verspannungen durch die verhärtete Haut. Hilft Faszientraining und was genau?
Ja, also das hat man oft zum Beispiel bei den Schilddrüsenbestrahlungen, dass das kollagene Bindegewebe dann fibrotisiert ist. Das wird so richtig knusprig hart. Und da würde ich sagen, tägliches Dehnen. Da gibt es jetzt diesen Soft-Silicon Cups. Das sind so eine Art Schröpfgläser, die man selber im Wellnessbereich sich dann auf die vernarbte, verhärtete Stelle von außen draufsetzen kann. Und während man eine Radiosendung zuhört, kann man sich dann selber das verhärtete Gewebe selber behandeln.
Das ist auch ein guter Tipp. Dann gibt es wahrscheinlich auch viel im Bereich Stress und Angespanntheit. Hilft da auch Faszientraining?
Ja, das ist ein ganz neuer Bereich. Da haben wir jetzt eine Kooperation mit Professor Michalak an der Universität Wittenherdecke. Da wurde gezeigt, bei Depression, und das ist schon auch oft Stress unterstützt, haben die Faszien, die sind verhärtet, oder zumindest das myofasziale Gewebe ist verhärtet, und die Faszienrolle hat da eine große Verbesserung in der Depression gezeigt.
Sie haben einen ganz spannenden Lebensweg, denn Sie haben in Heidelberg zunächst Psychologie studiert, sind Humanbiologe. Und wie sind Sie dann, Sie haben es eben mal anklingen lassen, ich glaube, über den Weg in die USA zur Faszienforschung gekommen. Wie war das ganz genau?
Ja, ich bin eigentlich ein Späthippie, bin mit den Beatles aufgewachsen und über Maharishi Mahesh Yogi bin ich in die Meditation, in die Erleuchtungssuche gekommen. Also ich komme eigentlich aus der Esoterikbewegung. Und sehr ungewöhnlich, ich bin von der Esoterik, von der spirituellen Orientierung in die Hardcore-Wissenschaft übergewechselt. Also wo man nichts glaubt, was man nicht wirklich selber untersucht hat.
Das ist wirklich ungewöhnlich, glaube ich, ne? Wie stehen Sie denn heute dann zur esoterischen Bewegung?
Ja, ich finde das wunderbar als Hintergrund. Es gibt überall, auch in der Wissenschaft, gibt es hochwertige Vertreter und auch wieder solche, die das nicht hochwertig machen. Das Negative bei den Wissenschaftlern ist manchmal, dass sie zu verschlossen sind. Aber auch in der Esoterikbewegung habe ich oft Leute gesehen, die satt waren, die nicht mehr gefragt haben, die nicht mehr neugierig waren, denen dieses Staunen des Kindes verloren gegangen ist, die auf alles ihre klugen Antworten haben.
Wobei es ja in der Esoterik manchmal so ist, dass dann Dinge nicht seriös sind. Und für uns Laien ist es so schwer zu erkennen, naja, ist da nur ein Geschäft hinter oder ist das wirklich etwas, was hilfreich ist? Da haben Sie natürlich die Wissenschaft und können das wiederum gut einordnen. Was würden Sie uns Laien raten?
Ja, ich würde das Staunen des Kindes, das hat eigentlich ein guter Wissenschaftler. Und das ist eigentlich dieser buddhistischen Offenheit sehr, sehr ähnlich. Also wenn man Wissenschaft macht, nicht um etwas zu beweisen, sondern um Grundannahmen vielleicht in Frage zu stellen, an die man sich gewöhnt hat, könnte es sein, dass alles doch ganz anders ist. Und das finde ich also die gute Wissenschaft.
Ist es eine ganz andere Herangehensweise in der Wissenschaft, die Sie jetzt kennengelernt haben, als in der Esoterik?
In gewisser Weise nicht. Die hochwertigen Wissenschaftler, die sind eigentlich die, die am bescheidensten sind. Die sagen, wir wissen ja gar nichts, alles ist möglich. Die selbstsicher sind auf beiden Lagern, die halte ich für nicht so hochwertig.
Ja, ich könnte mir vorstellen, je mehr Sie sich mit einer Sache befassen, desto mehr öffnen sich ja neue Welten und Horizonte. Also da kann man wahrscheinlich immer nur zu diesem Schluss kommen, wir wissen noch gar nicht viel.
Ganz genau, ja, ja. Also ich finde die Interaktion wunderbar. Also, dass die Wissenschaftler zusammen mit den Esoterikern beginnen zu sagen, könnte es so sein? Wie könnten wir das untersuchen?
Wie viel Interaktion gibt es denn? Weil Sie haben eben mal von zwei Lagern gesprochen.
Ja, auf unserem Gebiet gibt es sehr viel. Also in dem Faszienbereich, da tummeln sich ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Das macht es manchmal schwer, weil die völlig unterschiedliche Sprachregulierungen haben, ganz unterschiedliche Wertesysteme. Aber das ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld. Also wo vom Handaufleger zum Reiki-Therapeuten bis zum Fleischwissenschaftler, zum Biomechaniker, die versuchen alle voneinander zu lernen. Also das finde ich ein Vorteil.
Was ja auch schön ist, weil am Ende hängt ja so vieles miteinander zusammen.
Ja, das stimmt.
So, einen Blick in die Glaskugel wollen Sie den wagen? Wo stehen wir in 5 Jahren bei der Faszienforschung? Lässt sich da was sagen?
Ja, da müsste man einmal in 5 Jahren, da müsste man 30% von dem, was ich heute verkündigt habe, auch in Ihrer Sendung, müsste man sagen, war eine nette Annahme, hat sich nicht bestätigt. Also so schnell ist dort die Halbwertszeit von den jeweiligen Lehrmeinungen. Und ich mag nicht vorhersagen, also was wir da an neuen Entdeckungen haben, vermutlich in Bereichen, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben.
Es bleibt also weiterhin spannend. Kommen Sie einfach wieder. Ja. Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.